Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen.
Buddha-Blog Podcast Folge 129. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha-Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Ist der Weg wirklich das Ziel? Im Buddhismus liegt die Bedeutung des Spruchs »Der Weg ist das Ziel« darin, dass du dich kontinuierlich darum bemühst, einem Ideal so nahe wie möglich zu kommen, selbst wenn du weißt, dass es vielleicht nicht erreichbar ist. Der Lohn deiner Anstrengungen liegt nicht im Erreichen eines bestimmten Ziels, sondern in der fleißigen Arbeit und dem Engagement während des edlen Bemühens selbst. In der traditionellen asiatischen Kultur wird nicht das Können an sich, sondern vielmehr das Bestreben, etwas zu erreichen, höher geschätzt und verehrt. Es ist weniger wichtig, etwas zu können, als sich immer wieder darum zu bemühen. Diese Sichtweise betont den wertschätzenden Prozess weit mehr als die erfolgreiche Leistung. Das Lernen und das ständige Üben wird über das Erreichen eines Endziels gestellt. Das Bemühen wird nicht nach messbaren Kriterien bewertet, sondern qualitativ, basierend auf der positiven Auswirkung des Bemühens auf den Einzelnen als Mensch. Das Üben selbst wird zum Wesentlichen erklärt, zum bedeutsamen Meilenstein auf dem niemals endenden Weg. Der Weg ist ein Kreis, es geht um die Reise selbst, nicht um das Ankommen. Der Weg ist das Ziel, ist ein Sprichwort, das dem chinesischen Gelehrten Konfuzius zugesprochen wird und das ich unter fast alle meine Texte setze. Das mache ich, um den Hörern die Worte des großen Lehrers näher zu bringen, denn es ist nicht wichtig, einen Preis zu gewinnen, sondern am Preisausschreiben teilzunehmen, das ist die wahre Leistung. Die Disziplin aufzubringen und sich nicht wegzuducken, einfach gesagt, am Leben teilzunehmen. In der Lehre des Lehrers aller Lehrer wird die Idee des Weges als Ziel verstanden. Im Westen kennen wir dieses Konzept, dass die Reise selbst, also der Weg, wichtiger ist als das tatsächliche Ankommen an einem Ziel. Das gilt zum Beispiel für Wanderungen, Motorradtouren, Joggen oder Segeln. Aktivitäten, bei denen der Fokus auf dem Prozess des Unterwegsseins liegt. Dabei entsteht ein besonderes Genusserlebnis im Tun selbst, ohne dass ein weiterer Zweck dahinter steht, außer sich gerade im Nichterreichen des Ziels zu erfüllen, was die Tour beenden würde. Deswegen haben auch wir in unserem Kulturkreis einen großen Denker, der sich ganz ähnlich wie Konfuzius äußerte. So sagte Johann Wolfgang von Goethe folgenden klugen Satz: Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Ja, es gibt Zwischenziele, die den Fortschritt und das Vorankommen auf dem Weg repräsentieren, wie beispielsweise das Erreichen einer wichtigen Stufe, etwa einem Schulabschluss oder auch einer Heirat, die Geburt eines Kindes oder ähnlich wichtige Momente im Leben. Sie markieren zwar auch einen gewissen Erfolg, stellen jedoch letztendlich nur eine weitere Stufe dar. Es gibt keine wahre Meisterschaft, die endgültig und unverbesserlich erreicht wird. Wer etwas gelernt hat und Fähigkeiten besitzt, wird auf dem Weg immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. In der Weltsicht, die wir heute Buddhismus nennen, steht das Wachstum und die Selbstentwicklung im Zentrum allen Handelns. Es ist eine individuelle und persönliche Reise, ganz subjektiv. Es geht nicht darum, besser zu sein als andere, sondern vielmehr darum, das Beste zu geben, das du heute sein kannst. Die äußere Form, sei es eine bestimmte Handlung oder Methode, dient lediglich als Mittel zum Zweck, um an deinem eigenen Selbst zu arbeiten. Der gewählte Weg bietet spezifische, oft kontemplative Handlungen als konkretes Werkzeug. denn der Weg ist das Ziel. In meinem nächsten Podcast hörst du weiter, warum nur der Weg das Ziel sein kann. Buddha sagte einmal, der Weg ist nicht im Himmel, der Weg ist im Herzen. Ist der Weg wirklich das Ziel, Teil 2? Hast du schon den ersten Teil meines Themenschwerpunkts, ist der Weg wirklich das Ziel, gehört? Heute geht es weiter. Das Handeln um des Handelns willen bedeutet, dass die bewusst ausgeführten Handlungen als Meditationsobjekte dienen, um sich selbst zu beobachten und den Geist zu schulen. Wie es im Chan-Buddhismus allgemein der Fall ist, geht es immer um das gegenwärtige Erleben des Seins, um ein bewusstes Erleben im Hier und Jetzt. Oder einfach gesagt, über den Weg Bewusstsein, der ja bekanntlich das Ziel ist. Auf diese Weise hat jedes Handeln in einer bestimmten Form einen tieferen spirituellen Anspruch. Es geht auch keineswegs um die Frage nach der Belohnung oder dem Ergebnis der geleisteten Handlung, sondern vielmehr um den Eigenwert der Mühe selbst. Das entstandene Ergebnis ist dabei fast nebensächlich, ja die Fixierung darauf widerspricht sogar dem eigentlichen Sinn und kann schädlich sein. Der besondere Geist in der traditionellen asiatischen Kultur steht im Kontrast zu vielen modernen westlichen Wertvorstellungen, die auf Profit, Optimierung, Konkurrenz und Wettbewerb ausgerichtet sind. Daher fällt es den Menschen in Europa oft schwer, die ursprünglichen asiatischen Lehren unverfälscht anzunehmen, ohne sie zu verändern. Um den richtigen Geist des Handelns zu entwickeln, musst du dich klar dafür entscheiden, das ursprüngliche Wesen der buddhistischen Lehre zu verstehen und aktiv den Weg zu beschreiten, allein um des Gehens willen. Jede Handlung im Hier und Jetzt dient allein der meditativen Wahrnehmung deines eigenen Seins in Bewegung, Begegnung und Besinnung. Das ist innere Meisterschaft durch fortwährende, nie endende Arbeit an dir selbst, an dem Weg, der ganz sicher das Ziel ist. Die Handlung geschieht um der Handlung willen, nicht um ein entferntes Ziel zu erreichen, sondern um bewusst im gegenwärtigen Prozess des achtsamen Tuns zu leben. Dieser fordert den reinen Geist Buddhas, damit wir unvoreingenommen an jede neue Situation herantreten können. Im Buddhismus wird sehr oft der Ausdruck "Der Weg ist das Ziel" verwendet, um eine wichtige philosophische Lehre zu vermitteln. Dieser Satz drückt aus, dass der Fokus auf dem gegenwärtigen Moment und dem Prozess des Unterwegsseins liegt, anstatt sich ausschließlich auf das Erreichen eines bestimmten Zieles zu konzentrieren. Die Lehre des großen Lehrers lehrt uns, dass das menschliche Leben von Leiden und Unbeständigkeit geprägt ist. Anstatt nach dauerhafter Befriedigung und Erfüllung im Äußeren zu suchen, lenkt die Philosophie des indischen Prinzen die Aufmerksamkeit auf den inneren Zustand und die persönliche Entwicklung. In diesem Sinn ist der Weg eine Metapher für die spirituelle Reise eines Individuums. Der Weg umfasst die Praxis der Achtsamkeit, Meditation, des Mitgefühls und der Weisheit. Es geht darum, bewusst im gegenwärtigen Moment zu leben, mit tiefer Einsicht in die Natur des Selbst und der Welt. Der Fokus liegt auf der inneren Transformation und dem Abbau von Leiden, indem man die eigenen Begierden, Anhaftungen und illusionären Vorstellungen erkennt und überwindet. Buddha betonte die Wichtigkeit des Lernens und des persönlichen Wachstums auf diesem Weg. Jeder Schritt, den wir nehmen, jede Erfahrung, die wir machen und jede Herausforderung, der wir begegnen, bieten uns die Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln und unser Bewusstsein zu erweitern. Indem wir den Weg als Ziel betrachten, befreien wir uns von dem Druck, bestimmte Ergebnisse oder Erfolge erreichen zu müssen. Stattdessen können wir uns auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren und den Prozess des Lernens, Wachsens und Erwachens schätzen. Der Weg selbst wird zu einer Quelle der Freude, des inneren Friedens und der Erkenntnis. Auch wird der Weg als eine kontinuierliche Reise betrachtet, die niemals endet. Es geht nicht darum, ein endgültiges Ziel zu erreichen, sondern darum, bewusst zu leben und den Geist zu schulen, um inneren Frieden und Erleuchtung zu erfahren. Indem wir uns dem Weg hingeben, können wir tiefe Einsicht gewinnen und uns auf dem Weg zur Befreiung von Leiden und zur Entwicklung unseres vollen Potenzials begeben. Denn der Weg ist wirklich das Ziel. Buddha sagte einmal, nicht durch lange Rede und theologische Abhandlung kann man den Weg erfahren, sondern nur durch intensive Meditation. Dankbarkeit kann man lernen. Normalerweise erlebst du im Buddhismus die Dankbarkeit als ein besonderes Gefühl, das nicht jeden Tag präsent ist. Es ist sehr flüchtig, denn es taucht ganz plötzlich auf und verschwindet im nächsten Moment wieder, so wie eben alle Gefühle. Im gewöhnlichen Alltag ist es schwer, dieses Gefühl der Dankbarkeit zu bewahren, da Gewohnheit und Alltagsroutine alles gleich machen. Alles, was du als selbstverständlich ansiehst, verliert mit der Zeit an Wichtigkeit. Wie oft erfährst du als Buddhist wirklich tiefe Dankbarkeit in deinem Leben? Damit ist nicht das oberflächliche Danke gemeint, das wir im Alltag als höfliche Floskel verwenden, etwa wenn wir das Wechselgeld im Supermarkt erhalten oder ein Kollege uns eine Datei weiterleitet. Es geht vielmehr um das erfüllende Gefühl, das uns durchdringt, wenn wir uns bewusst werden, welche positiven Aspekte unser Leben bereichern. Es fällt uns oft schwer, die Dinge mit neuen Augen zu betrachten, so auch die Dankbarkeit. Unsere Gedanken sind dann ausschließlich auf die belastenden Momente gerichtet und wir haben wenig Kräfte übrig, um den Blick auf die guten Dinge im Leben zu richten. In der Lehre Buddhas gibt es eine Vielzahl von Gründen, aus denen du Dankbarkeit empfinden kannst und sollst. Ob es nun ein schützendes Dach über deinem Kopf ist oder ausreichend Nahrung zum Essen. Oder ganz einfach auch deine Gesundheit. Du musst täglich dankbar sein, dass du noch lebst. Dir fallen häufig immer nur die Dinge auf, die in deinem Leben nicht gut sind. Im Buddhismus geht es darum, Dankbarkeit im Alltag zu leben. Doch warum fällt es uns so schwer, dankbar zu sein? Unsere natürliche Neigung zur Negativität ist eine der Hauptgründe. Diese Neigung sorgt dafür, dass wir Gefahren und Mängel eher wahrnehmen als das Positive. Wir sind sozusagen von Natur aus Pessimisten. Früher hatte diese Eigenschaft einen sinnvollen Zweck, da sie uns vor Gefahren schützte und uns dazu brachte, schnell auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren. Heutzutage sind wir jedoch nicht mehr ständig mit solchen Gefahren konfrontiert und unser Gehirn hat noch nicht erkannt, dass wir dieses Warnsystem nicht mehr in dem Maß benötigen. Such dir die guten Seiten aller Menschen, Dinge und Begebenheiten heraus. Ein Beispiel: Deine Wohnung gefällt dir nicht. Frage dich aber, was ist gut daran? Was sind die positiven Seiten dieser Wohnung? Noch ein Beispiel, die Streitigkeiten mit deinem Partner und den Kindern nerven. Doch was ist trotzdem gut an den Beziehungen, die du führst? Dass ihr euch trotzdem liebt, auch wenn manchmal harte Worte fallen? Wie immer gilt, der Weg ist das Ziel. In der nächsten Folge meines Podcasts geht es weiter zum Themenschwerpunkt Dankbarkeit kann man lernen. Buddha sagte einmal dazu, lasse keinen Augenblick vorübergehen, ohne dass du ihn als einen Grund zur Dankbarkeit erkannt hast. Dankbarkeit kann man lernen, Teil 2. Heute erfährst du mehr zu meinem Themenschwerpunkt Dankbarkeit kann man lernen. Es gibt Zeiten, in denen es schwierig sein kann, Dinge zu finden, für die du im Buddhismus dankbar sein kannst. Es mag daran liegen, dass du noch nicht viel Übung darin hast. In solchen Momenten kann es hilfreich sein, es auf eine andere Art und Weise anzugehen. Du könntest den Fokus auf dem Schlechten belassen, aber überlegen, was noch viel schlimmer hätte kommen können. Hier helfen folgende Fragen. Welches schlechte Ereignis hätte dich treffen können, das zum Glück nicht eingetreten ist? Was hätte in deinem Leben schon alles dumm laufen können? Wo hattest du Glück im Unglück? Was war am Ende denn gar nicht so schlimm? Was hätte noch viel schlimmer kommen können? Was hätte alles noch daneben laufen können? Welche Dinge hätten dir verschlossen bleiben können? Diese Augenblicke sind ein guter Grund, um gerade durch den Buddhismus dankbar zu sein. Sei dankbar dafür, dass es nicht so gekommen ist. In der Lehre Buddhas ist dieses Gedankenexperiment eine faszinierende Möglichkeit, herauszufinden, was du möglicherweise und fälschlicherweise schon lange als selbstverständlich ansiehst. Nimm etwas Alltägliches wie etwa deine Wohnung oder deine Familie. Überlege dir, was passieren würde, wenn dir etwa deine Liebsten unwiederbringlich genommen würden. Stell dir vor, wie es wäre, wenn genau jetzt das Telefon klingelt und die Polizei dir eine furchtbare Nachricht überbringt. Wie viele Menschen erleben genau diesen Moment gerade jetzt in echt? In der Philosophie Buddhas kannst du solche Situationen als Gelegenheit nutzen, um zu erkennen, wie oft du jeden einzelnen Tag eigentlich dankbar sein müsstest. Simple Dinge wie etwa jemand lässt dich auf der Straße mit dem Auto vor, ein netter Mensch hält dir die Tür auf oder ist einfach nur sehr freundlich zu dir, sind Grund zur Dankbarkeit. Vielleicht begegnet dir eine besonders freundliche Kassiererin im Supermarkt, so wie mir das persönlich sehr oft passiert. Diese scheinbar banalen Situationen erinnern dich daran, wie wichtig es ist, öfters Danke zu sagen und Dankbarkeit zu zeigen. Indem du öfters anderen Menschen deine Wertschätzung zeigst, richtest du deine Aufmerksamkeit verstärkt auf gute Energien. Das Schlechte zieht an dir vorbei. Nutze diese bewussten Momente als Motivation, immer wieder dankbar zu sein. Schließlich hätte dir dein Gegenüber auch auf die Nase hauen können, aber diese Person entschied sich stattdessen, nett zu dir zu sein. Im Buddhismus kannst du dir kleine Rituale der Dankbarkeit schaffen, die du am besten zelebrierst wie eine Meditation. Stelle dir dazu folgende Fragen. Worauf kannst du dich morgen freuen? Und was kannst du selbst tun, um mehr positive Erlebnisse zu haben? Wenn du abends zur Ruhe kommst, dann frage dich, was heute gut gelaufen ist. In der buddhistischen Lehre gibt es eine wissenschaftlich erwiesene Methode, um mehr Dankbarkeit zu empfinden. Das Achtsamkeitstraining. Dabei gibt es spezielle Formen der Meditation, die darauf abzielen, dieses Gefühl zu kultivieren. Nimm dir einige Minuten Zeit an einem ungestörten Ort, an dem du dich wohlfühlst. Vielleicht möchtest du direkt nach dem Aufwachen im Bett beginnen, um den Tag positiv zu beginnen. Visualisiere dann zuerst einmal etwas Schönes und Angenehmes aus deinem Leben. Spüre dabei, wie dein Körper darauf reagiert. Welche Empfindungen bemerkst du in deinem Körper, wenn du an etwas Gutes denkst? Kribbelt es in dir? Weitet sich deine Brust oder spürst du eine warme Welle durch dich ziehen? Im nächsten Schritt sagst du einmal inhaltlich Danke. Bedanke dich bei all den wunderbaren Dingen, die dir in deinem Leben begegnen. Spüre erneut nach, wie sich das anfühlt und wie dein Körper auf diese Dankbarkeit reagiert. Wiederhole diese Übung so oft, wie du möchtest. Nach der Lehre Buddhas kannst du deine Dankbarkeit auf klassische Weise ausdrücken, indem du sie anderen Menschen gegenüber zum Ausdruck bringst. Dadurch stärkst du nicht nur deine Verbindung zu anderen, sondern erzeugst auch Glücksgefühle. Versuche öfters, aufrichtiges Dankeschön zu sagen, wenn dir jemand etwas Gutes getan hat. Oft nehmen wir die freundlichen Gesten anderer als selbstverständlich hin, doch mit tiefer Dankbarkeit können wir etwas zurückgeben. Hat dir dein bester Freund oder deine beste Freundin eine Stunde lang am Telefon zugehört? Drücke aus tiefstem Herzen deine Dankbarkeit aus. Bei jedem Danke, das du im Alltag einer Person entgegenbringst, versuche in dich hineinzufühlen und das Gefühl der Dankbarkeit wirklich wahrzunehmen, anstatt es nur zu sagen. So kannst du die wahre Bedeutung der Dankbarkeit erleben. Buddha sagte einmal zu diesem Thema: Die Wurzel des Glücks ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was du hast, öffnet die Türen für das, was du empfangen wirst. Vor einiger Zeit habe ich in einem Podcast das Buch von Antje Nevermann, Dein 5-Minuten-Buddha, vorgestellt. Es ist im Sellberg Verlag erschienen und ist ein Begleiter für 365 Tage im Jahr. Gerne möchte ich euch heute noch einmal daraus vortragen, um euch so vielleicht zum Kauf des Buches zu animieren. Über die Liebe. Die Liebe ist eines der größten Mysterien, das die Menschen immer wieder beschäftigt und das seltsam unerklärbar bleibt. Ein buddhistischer Meister näherte sich ihr für seine Schüler einmal mit einer Geschichte. Ein alter Mann lebte allein in einem großen Haus auf einem Hügel. Eines Tages kam ein junger Mann des Weges und fragte ihn, ob er bleiben könne. Die beiden verstanden sich auf Anhieb gut, also stimmte der alte Mann zu und gab ihm ein Zimmer im Obergeschoss des Hauses. Der junge Mann war sehr dankbar und lebte glücklich und in freundschaftlicher Harmonie mit dem alten Mann. Eines Tages wurde der Alte krank. Der Junge kümmerte sich liebevoll um ihn, er bereitete ihm seine Mahlzeiten, half ihm beim Aufstehen und sorgte dafür, dass er sich wohlfühlte. Doch der alte Mann wurde immer schwächer und wusste, dass er bald sterben würde. Eines Tages sagte er zu seinem jungen Freund, »Ich weiß, dass ich bald sterben werde, aber bevor ich gehe, möchte ich dir eine Lektion über Liebe geben. Siehst du den Garten draußen? Dort gibt es einen besonderen Baum. Ich möchte, dass du mir Früchte von diesem Baum bringst.« Der junge Mann ging sofort in den Garten und fand den Baum. Durch seine Früchte hingen in unerreichbarer Höhe. Mit einem langen Stock versuchte er, wenigstens eine für seinen Freund zu ergattern, aber es funktionierte einfach nicht, egal wie sehr er sich bemühte. Schließlich gab er auf und kehrte traurig ins Haus zurück. »Ich habe keine einzige Frucht für dich«, sagte er niedergeschlagen, »sie hängen einfach zu hoch. Es tut mir sehr leid, ich hätte sie dir so gerne gegönnt.« Der alte Mann lächelte und sagte, »genau das ist die Lektion über Liebe. Du musst nicht die Frucht erreichen, um zu beweisen, dass du mich liebst. Die Tatsache, dass du es versucht hast, reicht aus.« Die Autorin Antje Nevermann schließt hier eine Übung für dich ein. Schreibe dir einen Liebesbrief. Jemand anderem etwas Liebenswertes zu schreiben ist eine Sache, aber sich selbst? Viel zu selten schauen wir mit Wohlwollen oder gar Schmetterlingsgefühlen auf uns. Das wird heute geändert. Nimm dir ein besonders schönes Briefpapier und schreibe einen Liebesbrief an dich. Was magst du besonders an dir? Auf was bist du stolz? Was macht dich aus und in welchen Momenten hast du dich am intensivsten gespürt? Öffne dein Herz für dich und schreibe alles auf. Fällt dir der Anfang schwer, stell dir vor, du schreibst seiner lieben Freundin oder deinem liebsten Freund. Hebe diesen Brief an dich gut auf und lies ihn immer wieder, besonders in den Momenten, in denen du vielleicht an dir zweifelst. Buddha sagte einmal, du selbst, genauso wie jeder andere im ganzen Universum, verdienst deine Liebe und Zuneigung. Ebenfalls aus dem Buch Dein 5 Minuten Buddha von Antje Nevermann, erschienen im Zellberg Verlag, entnehme ich folgende Geschichte. Dankbarkeit, der Schlüssel zum Glück. Auf einem seiner Spaziergänge traf der junge Amal einmal einen alten Mann, der auf einer Brücke saß und in den Fluss starrte. Neugierig fragte Amal, ehrwürdiger Herr, was beschäftigt Sie so sehr, dass Sie nicht bemerken, wie die Zeit vergeht? Der Alte antwortete, ich sitze hier und denke über all die Dinge nach, für die ich dankbar bin. Die Natur, die Luft, das Wasser und all die anderen wunderbaren Geschenke des Lebens. Amal war erstaunt und fragte, aber was ist mit den Problemen und Herausforderungen des Lebens? Sollten wir uns nicht auch auf sie konzentrieren, damit wir sie lösen? Der alte Mann antwortete, natürlich gibt es Herausforderungen, aber wenn wir uns nur auf sie konzentrieren, verpassen wir all die Segnungen, die uns umgeben. Es ist wichtig, dankbar zu sein für das Gute, aber auch für das Schlechte, denn jede Erfahrung ist ein Teil unseres Weges. Amal verstand die Botschaft und begann, dankbarer für die Dinge zu sein, die er in seinem Leben hatte. Eines Tages wurde er jedoch schwer krank und musste viele Monate im Bett liegen. Er konnte nichts tun und fühlte sich oft traurig und einsam. Dann erinnerte er sich an die Worte des alten Mannes und begann, sich auf die Dinge zu konzentrieren, für die er dankbar sein konnte. Er dankte für das Essen, das ihm gebracht wurde, für die Besuche seiner Freundin, für das Sonnenlicht, das durch das Fenster schien. Je mehr er sich auf das Positive konzentrierte, umso mehr fühlte er sich im Frieden. Mit der Zeit verbesserte sich seine Gesundheit und Amal war dankbar für jeden kleinen Fortschritt, den er machte. Schließlich erholte er sich vollständig, jedoch reicher um sein neues Verständnis für die Kraft der Dankbarkeit. Er hatte verinnerlicht, dass auch in schwierigen Zeiten Dankbarkeit eine Möglichkeit ist, den Geist zu heben und sich zu helfen, weiterzugehen. Buddha sagte einmal, wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse mir als Ausgleich eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Dankeschön und eine schöne Woche.